ARD Sounds. Antenne
Brandenburg. Hallo Brandenburg mit Katharina Zanner.
Also ihre Kleidung ist immer ein Hingucker, ihre Berichte immer unterhaltsam und informativ. Ex-London-Korrespondentin Annette Dittert ist heute unser prominenter Gast. Von der Queen bis zum Brexit, vom Reisen rund um die Welt bis zum Leben auf ihrem Londoner Hausboot. Freuen Sie sich auf spannende 2 Stunden mit ihr und herzlich willkommen. Sie hat uns den Brexit erklärt, den Tod der Queen verkündet und neben London an vielen weiteren Orten der Welt für die ARD gearbeitet. Annette Dittert ist heute unser Stargast. Very welcome.
Thanks for having me, wie man in London sagt.
Genau. Sie haben uns jahrelang wirklich, kann man sagen, Großbritannien erklärt. Wie würden Sie denn umgekehrt den Briten kurz und bündig die Berliner und Brandenburger erklären?
Das mache ich ja auch manchmal. Also ich schreibe ja auch für britische oder englische Magazine, politische Magazine immer mal wieder über Europa. Berlin finden die meisten Briten wahnsinnig cool. Also das steht so für Cool Germany und fahren da ja auch unheimlich gern hin. Es gibt hier ja auch im Übrigen eine große Gemeinde von Briten, die nach dem Brexit hierhin geflohen sind. Ich habe einige Freunde aus London, die mittlerweile hier leben. Da muss ich gar nicht so viel erklären. Da muss ich nur ab und zu erklären, dass in Deutschland eben anders als die Briten denken, auch nicht mehr so alles so ganz doll funktioniert, wie das früher war. Und dann sind die immer ganz enttäuscht. Und ich habe es auch erst nicht glauben wollen. Aber es ist eben tatsächlich so, dass wir nicht mehr so perfekt sind, wie die Briten noch glauben. Und das nehmen sie dann aber auch mit einem Lächeln hin.
Und wenn Sie jetzt nach längerer Zeit dann mal wieder so viel in Deutschland sind, welche Eigenschaft der Briten würde uns hierzulande gut stehen?
Es ist immer so ein Klischee, aber diese Höflichkeit und diese respektvolle Art im Umgang miteinander, das ist schon was, was mir auffällt, dass es das hier nicht so gibt. Also, dass man einfach, wenn jemand in mich reinrempelt, dann sage ich sorry in London. Und das ist, wie gesagt, so ein bisschen ein Klischee, aber das ist hier schon sehr viel ruppiger, der Umgang. Und da muss man sich wirklich, wenn man lange hier nicht war, also ich war jetzt eine ganze Weile nicht mehr in Deutschland. Und wenn man dann so aus London hierher kommt, dann muss man sich echt wieder dran gewöhnen. Es geht nach einer Zeit. Man versteht dann, dass es eben einfach ein ruppigerer Umgang ist miteinander. Gerade in Berlin manchmal. Das hat ja auch Charme. Aber es kostet mehr Kraft und Energie. Und dieses so sanfter miteinander umgehen, was die einfach selbst in London, in dieser Riesenmetropole haben, das empfinde ich schon als sehr, sehr angenehm.
Ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
Eine Teetrinkerin ist heute bei uns, Annette Dittert, langjährige Korrespondentin für die ARD, zuletzt in London. Den Tee nehmen Sie wahrscheinlich sehr schwarz mit Milch, oder?
Nee, ganz sicher nicht. Habe ich mich nie dran gewöhnen können, an diese Plörre. Also der ist viel zu stark immer. Und dann mit dieser Milch da drin, also das ist nichts für mich. Ich trinke dann wirklich, wenn plain, also schwarz ohne alles, stark, aber nicht mit Milch.
Ich bin da ganz bei Ihnen, aber es ist lustig. Kaffee trotzdem auch noch?
Ja, morgens brauche ich erstmal Kaffee, sonst komme ich überhaupt nicht in die Gänge.
Okay, das ist geblieben. Ja, Sie leben seit vielen Jahren auf der Insel. Was war in Ihrer Zeit in Großbritannien das skurrilste Interview, das Sie für eine Reportage geführt haben? Kann man das sagen?
Es gab so einige, ne? Also das ist ja auch wieder so ein Klischee mit dieser Exzentrik und der Skurrilität der Engländer, aber natürlich gibt's das schon. Und das zelebrieren die ja auch teilweise selber. Das ist ja auch ein bisschen so ein Exportschlager der Engländer vor allem. Also eins der skurrilsten war ein Interview, das ich auch nochmal in dem Buch revisited habe jetzt, in einem Gentleman's Club, als mir ein konservativer Brexiteer, den ich noch aus der Brexit-Zeit gut kannte, erklärt hat, warum man eben diese Man-Only-Clubs, die es ja immer noch gibt, also Gentleman-Clubs, Mitgliederclubs, wo eben Frauen nicht rein dürfen oder nicht aufgenommen werden, wenn überhaupt als Gast. Und der lud mich eines Tages einmal gönnerhaft für ein kleines Stückchen Film, was ich mal gemacht habe über diese Clubs, zu sich in seinen Man-Only-Club, also in seinen Club, wo keine Frauen rein dürfen, als Gast zumindest ein. Und erklärte mir dann sehr lustig, warum die Männer da unter sich sein müssen und sehr, sehr konfrontativ für einen Engländer, weil eben Frauen einfach immer viel zu viel reden und auch vor allem in einem ganz anderen Tempo und bestand dann aber darauf, dass das überhaupt nicht bedeutet, dass sie hier nicht tolerant wären in diesem Club und gab mir dann das Beispiel von einem Mitglied, das irgendwann sich entschlossen hatte, das Geschlecht zu wechseln und in einem charmanten Rock an der Bar auftauchte. Und dann sagte er so, ja, und da haben wir natürlich überlegt, was machen wir jetzt? Und dann hat das Komitee getagt und dann haben wir beschlossen, sie kann bleiben, weil bei der Aufnahme ist ja noch alles ordnungsgemäß verlaufen. Da war sie ja noch ein Er, also Er sagte dann zum Schluss grinsend zu mir, man kann sein Geschlecht wechseln, aber niemals seinen Club. Und das war eine sehr lustige Begegnung. Die zelebrieren sich damit ja auch selbst teilweise. Aber das war sicher eins der skurrilsten. Aber es gab noch ganz viele, wenn ich durch die vielen Jahre gehe, die ich da war.
Annette Dittert begleitet uns heute 2 Stunden an diesem Sonntag. Sie leben ja ein wirklich sehr abwechslungsreiches Leben. Sie haben das ARD-Morgenmagazin vor langer Zeit moderiert. Sie haben berichtet aus Warschau, Moskau, New York, am längsten aus London. Sie haben Dokus gedreht in Indien, Afrika. Also ist wirklich zu kurz die Zeit, um das alles aufzuzählen. Das ist ja ein Job, der auch viel Kraft braucht. Mhm. Was treibt Sie denn an?
Neugierde. Also ich glaube, ohne das geht's nicht. Und irgendwie auch die Lust, sich dabei auch auszupowern. Das ist ein Job, wo man wirklich bereit sein muss, Auslandskorrespondentin 24/7 im Einsatz zu sein. Und das wiederum setzt voraus, dass man diesen Job eben auch für sein Leben hält. Und ich war immer wahnsinnig neugierig und wollte in der Welt rumkommen und habe irgendwie immer wieder versucht, Dinge zu verstehen, auch wie die in anderen Ländern funktionieren. Und das hat mich wahnsinnig angezogen. Es gab aber irgendwann mal den Moment, wo ich genug hatte davon. Also wo dieses wurzellose Dasein, man zieht ja normalerweise immer alle 3 bis 5 Jahre um als Auslandskorrespondentin, wo mir das einfach auch gereicht hat. Und das war der Moment, als ich in London ankam und das war eben wunderbarerweise auch der Moment, wo ich plötzlich in einer Stadt stand, wo ich dachte, Moment mal, die passt ja zu mir, hier gehöre ich ja hin, warum hat mir das vorher keiner gesagt? Das war 2008, als ich nach London kam, um dort das ARD-Studio zu leiten. Da habe ich dann wirklich gemerkt, so hier will ich jetzt bleiben und das hat dann ja auch geklappt.
Und was ist es, wo London und Sie so gut zusammenpassen?
Erstmal ist das eine Stadt, ich kam damals aus New York, die anders als die US-amerikanischen Städte sehr viel ruhiger ist. Also die hat einfach eine ganz andere europäische, wie ich damals dachte, Ausstrahlung und ist unglaublich schön. Also ich hatte das Gefühl, jetzt bin ich wieder in Europa. Also das war sozusagen ein kleines Missverständnis, wie sich dann später beim Brexit rausstellte. Aber das war erstmal der Punkt. Und dann waren es aber auch die Menschen. Also diese Grundmentalität, ich bin ja Kölnerin eigentlich, jeder Jeck ist anders. Also leben und leben lassen, die Briten oder die Engländer, die lassen einen so, wie man ist. Man wird nicht beurteilt, man kriegt nicht gesagt, was man machen soll. Und diese Art von leicht anarchischer Unterströmung, die so haben, das hat mir schon sehr gefallen.
Sie bleiben ja auch.
Genau, ist jetzt eine alte Ehe, sage ich immer. London und ich. Wir gehen uns auch manchmal auf die Nerven und London hat auch viele Schattenseiten. Dieses ganze dreckige Geld, also das ist schon pervers teilweise. Und die Armut, die eben dann so im Schatten ist.
Also Sie meinen jetzt auch die Superreichen?
Ja, da sind so viele Ferraris und ich weiß nicht, was für Autos von Leuten, die garantiert nicht auf legale Weise zu Geld gekommen sind, die auch teilweise diese großen Villen kaufen, dieses London-Grad, also wie viele Russen damals mit Geldwäsche da reich geworden sind. Und das ist schon auch eine perverse Stadt, London. Aber es ist eben auch eine wunderschöne Stadt und es gibt ja diesen berühmten Spruch, a man who's tired of London is tired of life. Wer sich in London langweilt oder da nicht immer wieder was Neues entdeckt und dabei lebendig bleibt, der ist eigentlich lebensmüde. Und mir geht das auch so. Also ich kann da immer wieder losziehen und was Neues entdecken und es ist einfach nie langweilig. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt.
Ein bekanntes Gesicht ist heute bei uns, Annette Dittert, langjährige Korrespondentin der ARD, nicht nur in London. Vor kurzem ist, ich glaube, es ist ihr 2. Buch, ne, über England, ihre Wahlheimat rausgekommen. Dear Britain, auf der Suche nach der Seele Großbritanniens, gleich auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Welches Kapitel hat Sie denn besonders nachhaltig beschäftigt?
Das über die Monarchie, weil das auch wirklich sehr komplex ist und kompliziert. Wir kennen ja die britische Monarchie immer nur aus der Klatschpresse im Grunde. Oder aber wenn eben diese großen Operetten-Events sind, wie Krönung oder irgendwie Hochzeit. Aber das ist es ja eigentlich nicht, sondern im Prinzip ist die Monarchie ja ein ganz wichtiger Teil des politischen Systems und auch ein wichtiger Teil der ungeschriebenen britischen Verfassung. Und das wirklich zu verstehen, wo das eigentlich herkommt und auch nochmal zu verstehen, wie viel Macht die doch haben auch, ne, dadurch. Und weil darüber dann auch verständlich wird, warum diese britische Demokratie so eine Grauzone ist. Mhm. Warum eben alles wieder immer neu verhandelt wird und warum man eben so gar nicht, was ich als Deutsche ja eigentlich dann schon gerne hätte, so ganz klare Regeln und Gesetze hat, auf die man sich berufen kann. Also das ist sehr, sehr anders, das politische System. Ja. Und das habe ich über diese Recherche noch mal besser verstanden.
Sie sind der Queen ja sicherlich mehrfach begegnet, oder?
Ja, aber nicht so oft. Ich bin ihr in ihrem, ich glaube, das war ihr letztes Jahr, zufällig ganz nah begegnet. Da haben wir auf der Royal Windsor Horse Show gedreht. Und dann kam so ein Jeep an mir vorbei und hielt neben mir. Und dann gucke ich da in das Fenster und da sitzt die Queen. Da stand ich wirklich direkt neben ihr. Und das war wirklich ein komischer Moment, weil ich guckte sie so an und sie grinste so und völlig unprätentiös und wollte eben wirklich ihre Pferdchen da angucken. Ansonsten habe ich die immer mal wieder aus der Ferne gesehen, aber die britischen Royals geben ja überhaupt keine Interviews und man kommt da überhaupt nicht nah ran. Mhm. Also jeder, der behauptet, er wüsste da was oder hätte da irgendwelche Insider-Infos, der erzählt einfach Unsinn.
Wer von den Royals ist denn rückblickend die spannendste Figur? Queen Elizabeth, King Charles oder Prince Harry?
Also ich finde persönlich King Charles einen unheimlich interessanten Mann und auch jetzt in seiner Funktion als König eigentlich einen sehr, sehr guten König. Also wir haben ja alle diese Rede in Washington gesehen, ein diplomatisches Meisterstück, wo man ja auch wirklich gemerkt hat, dass der mit tiefster Seele ein Demokrat und Humanist ist. Ich meine, da stand ein König, der dem amerikanischen Parlament erklärte, wie Demokratie geht. Das war eine irre Szene. Es hätte nur noch gefehlt, dass er No Kings rausholt. Das ist schon ein sehr ernsthafter Mann, der das Amt politischer ausfüllt als seine Mutter. Und das finde ich gut, weil das auch wichtig ist in diesen Zeiten. Denn es geht ja jetzt wirklich auch um alles. Es geht auch in Großbritannien um den Fortbestand der liberalen Demokratie. Da gibt es ja auch die Rechtspopulisten rund um Nigel Farage. Und da bezieht er für einen König, der ja eigentlich sich aus der Tagespolitik ganz raushalten soll, sehr klar Stellung. Ich glaube, gerade diese Rede in Washington, da hat er sich dann endgültig freigeschwommen sozusagen aus dem Schatten seiner Mutter. So ist das auch in Großbritannien wahrgenommen worden.
Hallo Brandenburg mit Katharina Zanner.
Sie hat fast so viele lustige Brillen wie Elton John, unser Promi-Gast Annette Dittert. Wie viele sind's denn? Haben Sie sich mit Elton schon mal darüber ausgetauscht?
Nein, aber meine Maskenbildnerin ist Elton Johns Maskenbildnerin und in London. Die könnte ich mal fragen. Ich habe aber gar nicht so viele lustige Brillen. Ich habe eine und dann habe ich manchmal noch eine rote Ersatzbrille.
Ja, also mir kam das immer so vor, aber sie fällt auf jeden Fall auf.
Sie,
ne,
fällt auch manchmal runter und dann sieht sie wieder anders aus. Ja.
Die Queen ist immer bei ihr und winkt freundlich vom Regal. Annette Dittert ist heute unser Promi-Gast. Ja, viele kennen ihre unterhaltsamen Videos von ihrem Hausboot Emilia, auf dem sie leben in London. Ne? Machen sie ja in den sozialen Medien, auf Instagram zum Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, ob noch woanders.
Nee,
also, ich kenne sie daher.
Ja.
Sie haben ihr Boot selbst entworfen und bauen lassen. 18 Quadratmeter zum Wohnen, Kohleofen, Stromanschluss. Kleine Stellplatzgebühr. Wie kriegt man sich denn organisiert bei so wenig Platz?
Man muss wahnsinnig ordentlich sein. Also wenn ich nicht jeden Morgen alles ordentlich aufräume, finde ich nichts mehr, weil man glaubt es nicht. Aber in so einem kleinen Tiny House, was das ja ist, ist es schwerer, Sachen zu finden als in einer großen Wohnung, wenn man sie nicht ordentlich dahin gepackt hat, wo die hingehören. Man muss sowieso, wenn man auf einem Kanalboot wohnt, wahnsinnig praktisch sein. Weil man muss ganz oft Sachen reparieren, man muss das wieder verteuen, dann ist die Wasserpumpe kaputt. Man ist ständig mit irgendwas beschäftigt. Also man muss gerne basteln und man muss praktisch sein. Sonst funktioniert das nicht. Also diese romantische Idee, oh, es ist so such a wonderful romantic lifestyle, it's not.
It's not, okay. Gab es auch mal so einen richtig schwierigen Moment?
Ja, also ich meine, wenn eine Wasserpumpe nicht mehr geht und es regnet oder ja. Also es gibt diverse Momente, wo man einfach gerne basteln muss und auch Geduld haben muss. Aber es ist jetzt auch kein Drama, nur es ist nicht so wie eine Wohnung. Also man muss sich schon dauernd drum kümmern. Es ist eigentlich mehr so, als ob man mit einem Haustier lebt, um das man sich kümmern muss. Und das hat auch einen gewissen Charme dadurch, weil ich fühle mich immer so, wenn ich da wieder ankomme, wenn ich unterwegs war und gereist bin, wenn ich zurückkomme, dann ist es so, hi, I'm back. Also es ist nicht eine Wohnung, in die man geht, sondern man kommt zurück zu einem Wesen.
Ja, man lebt halt
mit,
ja auch
mit Emilia. Genau, ich
lebe
mit ihr auch, genauso wie auf ihr und in ihr.
Ja, wie kalt wird es da im Winter?
Ach, gar nicht so kalt. Ich meine, London ist Gott sei Dank ja nicht, wird nie so kalt wie zum Beispiel Berlin. Es ist ein ganz anderes Klima, also maximal mal minus 2-3 Grad. Es ist auch total einfach zu heizen, so ein Kanalboot, weil es ja so ein kleiner Raum ist im Grunde. Ich habe einen Kohleofen, und der auch mit Holz funktioniert, und eine elektrische Fußbodenheizung. Also das
Na,
ist, man nennt das Ding,
Luxus.
Ja, man, und doppelt verglaste, triple verglaste Windows, also dreifach verglaste Fenster. Man nennt mein Boot in London auch in meinem kleinen Dorf The German Palace.
Der deutsche Palast.
Ja, weil es wirklich echt gut isoliert ist. Aber was im Winter durchaus manchmal problematisch ist, wenn es richtig kalt ist, das sind ja Stahlboote, diese Kanalboote. Und wenn es draußen kalt ist und innen warm, hat man halt tierisch viel Kondenswasser an den Fenstern. Und da muss man immer wieder lüften und das Ganze mit Luftentfeuchter, weil sonst wird es eine Dampfsauna im Winter. Also kalt wird es nicht, aber sehr feucht manchmal.
Sie verbreitet erschreckend gute Laune, hat mal jemand über sie geschrieben. Annette ja, Dittert, irgendein Journalist, Annette Dittert ist unser Stargast. In einem Moment sind Ihnen wirklich mal fast zumindest die Tränen gekommen. Ja. Ne? Das war beim Brexit, Sie wissen schon. Ja, ja. Warum?
Das war eine Live-Schalte in der Nacht, als es dann wirklich passierte, also am 31. Januar 2020, als dann nach Jahren der Auseinandersetzung, ob man nicht das Referendum wiederholen müsste, ob man einen soften Brexit macht oder einen harten. Und dann kam irgendwann Boris Johnson und hat eben diesen sehr harten Brexit durchgesetzt. Und in dieser Nacht, als es dann wirklich offiziell in Kraft trat, habe ich dann um Mitternacht geschaltet, in dem historischen Moment, wo es passierte. Und da habe ich halt wirklich das einzige Mal in meiner ganzen Karriere als Journalistin und auch als Fernsehkorrespondentin plötzlich gemerkt, dass mir die Tränen kamen vor der Schalte. Ich habe das dann noch abgefangen und ich wusste, dass sich dadurch auch mein Leben ändern würde. Und das ist mir sehr nahe gegangen. Und ich habe dann auch in der Schalte am Ende gesagt, dass ich persönlich das sehr bedauere. Also ich fand das auch irgendwie angemessen, weil die Leute das ja auch wussten, dass ich da sehr gerne lebe. Das habe ich aber sonst auch nie wieder gemacht.
Man hatte ja auch den Eindruck, viele Korrespondenten hatten nicht damit gerechnet.
Und ich wusste schon das. Ich habe das schon Monate vorher gesagt. Das war eigentlich schon ziemlich früh klar. Das war ja eine total riskante Entscheidung von David Cameron, dieses Referendum überhaupt zu halten. Der war halt so ein Zocker. Und er hat gedacht, ich gewinne das schon. Und wenn nicht, ist mir auch egal. Der hatte eh die reichste Frau der Welt geheiratet. Der hat nie die Folgen zu spüren bekommen. Und er hat dann eben dieses Gamble verloren am Ende. Mir war ziemlich klar, dass das schiefgehen würde. Immer hat man die Schuld Brüssel zugeschrieben, wenn irgendwas nicht klappte. Es war fast ein Volkssport über Jahre. Das war auch schon so, als ich dorthin kam.
Und was ist der bitterste Preis, den die Briten heute dafür zahlen?
Geld. Die britische Finanzministerin hat jetzt vor ein paar Wochen gerade gesagt, dass der Brexit die Briten 8% ihres Bruttosozialprodukts gekostet hat. Das sind Milliarden. Und dieses Geld fehlt einfach überall. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass eben letztlich die politische Kultur des Landes erheblichen Schaden gelitten hat. Dass einfach der Vertrauensverlust in die Demokratie unglaublich hoch ist, noch höher als hier. Weil die Leute gedacht haben, es wird alles besser mit dem Brexit und es wurde alles schlimmer. Das war ja letztlich der erste Ausbruch des Rechtspopulismus in Europa, der Brexit. Das war ja eine Propagandamaschine, die mit Fake News und Lügen gearbeitet hat. Dass man mehr Geld haben würde, wenn die EU-Subventionen wegfallen, das war immer irre. Und das wiederum kann jetzt dazu führen, dass ein Farage, also einer der Männer, die diesen Brexit im Wesentlichen mit angerührt haben, dass der wieder die Unzufriedenheit auffängt und wieder davon profitiert. Und das ist eben das, was sehr schwer zu verstehen ist in gewisser Weise. Es fragen mich auch oft Leute, die sagen, ja wieso, die wissen jetzt, das war ein Fehler und dann wählen die den schon wieder. Nee, die wählen ihn schon wieder, weil sie noch unzufriedener sind und noch weniger glauben und noch mehr wollen, dass jemand das ganze System zerhaut, weil schlimmer kann es ja jetzt gar nicht mehr werden.
Die Pionierin des Videoblogs ist bei uns, Ex-ARD-Korrespondentin Annette Dittert. Ja, Sie haben, ich glaube, war es 2015 oder so?
Naja, ich habe das ganz, ganz früh angefangen. Damals noch auf tagesschau.de.
Auf tagesschau.de, genau. Also auf jeden Fall irgendwie so, dass man es online abrufen konnte. Lagern Sie die Sachen dafür tatsächlich in Ihrem Backofen?
Ja.
Immer noch?
Ja,
das Stativ.
Wo denn sonst? Ich koche ja nicht und deswegen ist der Backofen ein wunderbares Storage. Und da sind meine ganzen kleinen, ja, die kleine Lampe, die man braucht und ein Stativ. Und meine Technik ist im Backofen.
Sie kochen nicht?
Nö.
Also Sie essen entweder kalte Sandwiches oder holen sich was?
Genau. Es gibt in London ein so unfassbar gutes System, wo man einfach dann, wie hier auch, glaube ich, das geliefert kriegt. Und es gibt in dem Umkreis meines Kanalboots unglaublich viele gute Restaurants und da muss ich gar nicht erst anfangen. Das geht viel schneller so.
Ach, was für ein Leben. Herrlich. Ist ja immer wie im Urlaub bei Ihnen.
Ja, irgendwie schon.
Ja, Sie haben zum Jahresende 2025 aufgehört als London-Korrespondentin, schicken aber weiter jeden Donnerstag ein Filmchen ins Netz.
Genau.
Was macht Ihnen denn so viel Spaß daran?
Das macht totalen Spaß, weil ich das selber schneide und aufnehme. Also das kann ich komplett alleine machen. Also ich bin dabei total autonom und kann das machen, wann immer mir danach ist. Und ich bin jemand, der wahnsinnig gerne so neue Sachen lernt. Deswegen habe ich auch schon damals diesen Videoblog gemacht. Und jetzt habe ich mir für dieses kleine Video, das auf Instagram läuft, habe ich mir beigebracht, wie man selber schneidet und mache das eben auch auf meinem Computer. Und da kann man so lustige, absurde Toneffekte machen. Das ist alles sehr amateurhaft. Also es ist jetzt nicht so perfekt, wie ich früher Filme mit dem Cutter geschnitten habe. Aber ich finde gerade das einfach selber machen, das macht mir einfach großen Spaß.
Sie werden da auch immer besser, man sieht das. Ne?
Ja, ja, das ist aber auch eine tolle Software, die ist ganz einfach. Da kann ich einfach so donnerstagmorgens spielen. Und überlege ich mir, wozu habe ich heute Lust und wie mache ich das? Und dann mache ich das irgendwie. Und wenn es nicht perfekt ist, ist es auch nicht schlimm. Und da ist eben kein Druck drauf, kein Zeitdruck. Das kann ich völlig autonom machen. Und deswegen macht mir das, glaube ich, so einen Spaß.
Wie hat sich denn der Auslandsjournalismus in den vergangenen 20 Jahren verändert?
Ja, der ist wie alles. Also wie Journalismus auch hier, ist immer schneller, immer kurzatmiger geworden. Und das ist zunehmend auch schwierig gewesen, dann im Fernsehen noch in diesen kurzen Schalten wirklich die Zusammenhänge zu erklären. Und dann, was ich sehr schade fand, ist, dass es immer weniger lange Formate fürs Ausland gab, also in der ARD zumindest, dass man immer weniger lange Filme machen konnte. Das ändert sich jetzt so ein bisschen, weil in der Mediathek jetzt wieder mehr Platz ist. Aber das war früher eigentlich sehr schön. Da haben wir in den Auslandsstudios immer so 2, 3, manchmal mehr längere Filme auch mitproduziert. Und das wurde zunehmend schwierig. Und das hat mich auch dann am Ende so ein bisschen frustriert, weil ich so dachte, mein Gott, ich möchte doch ein bisschen mehr analysieren und ein bisschen längere Strecken haben, wo ich auch das erklären kann, was ich ja auch alles über den Hintergrund all dieser tagesaktuellen Ereignisse weiß. Das war auch mit ein Grund zu sagen, ich höre auf mit dem ARD-Job, weil ich einfach journalistisch nochmal andere Formate und andere Dinge machen wollte.
Darüber reden wir gleich nochmal genauer. Erstmal noch Vorsicht auf der A24, liebe Autofahrer, Richtung Berlin, zwischen Neuruppin Süd und Fährberlin. Behinderung durch eine ungesicherte Unfallstelle auf der linken Spur. Schnell und aktuell, der Antenne Verkehrsservice. Eine One-Woman-Show ist heute zu Gast, also inzwischen One-Woman-Show. Annette Dittert, bis vor kurzem London-Korrespondentin der ARD. Sie haben freiwillig aufgehört. Das Buch geschrieben, sehr erfolgreich ist es. Und nun?
Das werden wir sehen. Im Moment bin ich noch auf einer ausgedehnten Lesereise durch Deutschland, was mir totalen Spaß macht, weil ich Deutschland überhaupt nicht kenne und dadurch nochmal richtig neu kennenlernen kann. Und das macht auch einen irren Spaß mit den Zuschauern, die ich ja auch nicht kannte oder kenne, ne? Und den Followern, die ich auch nie sehe in London, denen zu begegnen. Das ist total schön. Wenn das vorbei ist, dann werde ich erstmal Urlaub machen. Und dann werde ich ab dem Herbst überlegen, auf welchen Kanälen ich mich wie sende. Ich könnte mir vorstellen, einen Podcast zu machen. Es gibt gar keinen über Großbritannien in Deutschland. Ich will mehr schreiben auch. Ich werde dieses Instagram-Mini-Ding weitermachen. Vielleicht kann man da auch was Längeres auf YouTube draus machen. Man kann sich mittlerweile wirklich selber senden. Und es gibt so viele Kanäle und Formate, die man ausprobieren kann. Und ich habe da eben immer gern mit experimentiert. Ich werde den Zuschauern erhalten bleiben, nur eben auf anderen Kanälen. Also da gibt es einiges. Und ich muss das nur irgendwann im Herbst mal so sortieren, dass es dann nicht noch mehr Arbeit als vorher ist. Weil wenn man Freelance ist, kann das ja auch schnell völlig aus dem Lot geraten.
Eins muss ich Sie noch fragen. Also Sie haben den britischen und den deutschen Pass. Mhm. Als Sie Britin geworden sind, ja, mussten Sie ja auf den König schwören, ja, sozusagen.
Ja, man konnte sich aussuchen auf Gott und König oder nur König, aber ohne König ging nicht.
Und König ist ungefähr dasselbe, war ja gottgleich, oder?
Ja, in gewisser Weise auch. Ja, der ist ja zumindest das Oberhaupt der Church of England, also das religiöse Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Das fand ich schon ein bisschen schräg. Vor allem, auf Charles hätte ich noch geschworen ohne jedes Problem, aber ich musste auch auf seine Nachkommen schwören, also auf William und was danach kommt. Und das fand ich dann doch ein bisschen übergriffig, aber ich wollte ja den Pass, also habe ich es brav gemacht. Da kam man nicht drum rum.
Wieso,
also,
haben Sie ein Problem mit William?
Nein, aber ich möchte jetzt nicht auf alle möglichen Nachfahren schwören. Also ich kann mit Charles, da komme ich klar, der lächelte auch auf einem großen Foto in diesem Rathaus melancholisch auf uns nieder. Aber dann irgendwie sozusagen auf die Institution als Ganze mit allen möglichen Nachfahren, die da kommen, zu schwören, die Treue, das fand ich dann ein bisschen viel, aber wie gesagt, ich habe es dann einfach gemacht.
Genau, was man nicht alles tut für den Pass.
Ja, genau.
Jetzt haben Sie ihn, und die Königin winkt ja immer vom,
ja,
Regal beruhigend,
ja,
runter.
Vor und allem, wenn der Kanal ein bisschen wackelt, dann fällt sie auch schon mal um.
Dann wünsche ich Ihnen weiter ein wunderbares Leben in Ihrer Wahlheimat. Mhm. Und wir hören und sehen immer gern von Ihnen was.
Ich danke Ihnen und danke für diese schöne Sendung. Antenne Brandenburg.